ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo.
Mein Sohn, der sortiert Sportlerinnen und Sportler im Kopf immer für sich und fragt mich dann auch gerne, ist das eine Legende? Und heute kann ich völlig überzeugt sagen, ja, SWR 1 Leute hat eine Legende zu Gast. Eine Legende des Skispringens, Deutschlands erfolgreichsten nämlich in dieser Sportart. Jens Weißflog ist im Studio. Hallo.
Hallo, freue mich, hier zu sein.
Ich würde wetten, dass Sie sich so nicht vorstellen, wenn Sie sich bei jemandem vorstellen, der Sie nicht kennen sollte.
Nein, auf keinen Fall. Also das liegt mir fern, mich mit irgendwelchen Titeln vorzustellen. Ich sage einfach Weißflog Jens oder Jens Weißflog und dann kommt es bei dem einen oder anderen schon, dass da irgendwas war und wenn er es nicht schon wusste.
Da war eine Menge und das versuchen wir so ein bisschen aufzuarbeiten. Trotzdem möchte ich auf den Jens Weißflog von heute mal zu sprechen kommen. Mit dem Skispringen nur noch so am Rande was zu tun. Sie geben Antwort, wenn Sie gefragt werden zum Thema. Aber Sie sind in erster Linie Gastgeber in Ihrem Hotel.
Das ist richtig. Seit mittlerweile 30 Jahren. Wir haben zwei Daten. 3. Oktober und 2. November. 3. Oktober hat das Hotel eröffnet. Das Restaurant eröffnet. 2. November das Hotel. Dieses Jahr 29 Jahre, nächstes Jahr 30 Jahre. Und somit bin ich jetzt länger Hotelier, als ich je Skispringer war.
Okay, also dann haben Sie sich da auch schon Ihren Namen gemacht. Sind Sie gerne Gastgeber?
Ja, also natürlich als Sportler hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich danach machen möchte. Habe da auch nichts entwickelt, wo ich sagen könnte, dorthin könnte es gehen. Ich habe zwar Elektroinstallateur gelernt, also richtigen Beruf gelernt, aber durch die Sportlaufbahn hat man dann einfach einen völlig anderen Fokus gehabt. Also und der Fokus war eigentlich bis zum Schluss da, aber im letzten aktiven Jahr kam schon das Hotel dazwischen. Da haben wir die Immobilie gekauft. Dann in dem letzten Jahr, wo ich noch nicht wusste, dass es das letzte Jahr werden würde, natürlich Finanzierung besorgt, mit Umbau schon begonnen. Und in dieser Zeit kam dann aber auch der Entschluss, mit Sport aufzuhören. Und dann die Frage, was machst du danach? Ich hatte so ein Angebot für den Deutschen Skiverband als Sichtungstrainer zu arbeiten. Im Prinzip das, was heute vielleicht Martin Schmidt macht.
Ja.
Aber das Hotel schien mir spannender. Also in der Form, dass man dort noch mehr bewegen kann, noch mehr auch Neues entwickeln kann. Und meine mittlerweile Ex-Frau hat in dem Bereich studiert, hat vorher schon im Hotel gearbeitet, später im Steuerbüro. Also ich sag mal, sie hat den wirtschaftlichen Aspekt dort mitgebracht. Und ich hatte 15 Jahre Hotellebenserfahrung.
Als Gast?
Als Gast, ja. Und da habe ich auch was mitgebracht. Also viele sagen heute noch, wir haben an viel gedacht. Oder sie haben an viel gedacht. Und das ist schon mal eine ganz gute Richtung, dass wir nichts oder wenig vergessen haben. Zum Beispiel Kleiderhaken, Haken im Bad. Also oftmals Kleinigkeiten, was halt dem Gast nutzt oder gefällt.
Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, Sie stehen noch halbwegs regelmäßig hinter der Rezeption oder schauen mal ins Restaurant und begrüßen die Gäste?
Rezeption mittlerweile weniger. Also da, was ich schon sagte, es gibt eine Ex-Frau, die das Unternehmen dann auch irgendwann verlassen hat. Ich die Aufgaben zunehmend von ihr übernommen habe und seit 2014 komplett an der Spitze stehe mit meiner jetzigen Frau, die im Bereich Vertrieb, Marketing unterwegs ist. Aber wir teilen uns viele Aufgaben in allen Bereichen auf, auch was Personal betrifft. Und das Gastgebersein, das fällt mittlerweile schon fast ein bisschen hinten runter, weil diese Aufgaben, die man hat, einfach mittlerweile so umfangreich sind, dass eigentlich das, wofür wir da sind, eigentlich schon fast zu kurz kommt.
Sind wir dann schon so bei so Themen wie bürokratischen Dingen?
Absolut. Also absolut. Ich sag mal, mit 30 Mitarbeitern hast du natürlich auch, ich sag mal, nicht nur 30 Charaktere, sondern verschiedene Abteilungen. Wir denken uns bei vielen Dingen auch in die Abteilungen rein. Wir haben diesen Frühjahr eine neue Küche gebaut. Die Küche hat nicht mein Koch geplant, sondern die hab ich geplant. Und auch das wir die bauen wollen. Wir mussten die nicht bauen, weil das Essen schlecht ist oder weil wir schlechte Kritiken haben oder weil wir kein Personal haben. Aber wir sind in den Dingen oft Vordenker. Wir versuchen, Dinge zu regeln, bevor es eigentlich ins Negative kippt. Und das ist in vielen Bereichen so. Und das geht im Prinzip vom Gedanken los, eine neue Küche zu bauen, über die Planung bis hin zur Durchführung, dass ich quasi auch im Bau dann jeden Tag in der Küche stehe und bei den Handwerkern bin und dann sage, das Kabel muss dorthin oder der Abfluss und so weiter. Also es ist quasi durchgeplant und bis zur letzten Rechnung. Ne? Und das ist mittlerweile, das ist einfach oft zu umfangreich, aber es ist auch der Erfolg, den wir haben, dass die Dinge, die wir machen, funktionieren.
Bei früheren Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern wird ja auch immer gerne darauf geachtet, hat er ordentlich abtrainiert, hält er sich heute noch fit. Jetzt kann ich Sie kurz beschreiben, Sie sitzen mir hier rank und schlank gegenüber. Was tun Sie noch sportlich, was machen Sie noch sportlich?
Also, dass ich rank und schlank gegenüber sitze, ist rein genetisch bedingt.
Okay.
Also, es ist einfach so. Wäre es für mich als Sportler schwer gewesen. Mhm. Im Prinzip, wir wissen alle, dass Leichtgewichte besser fliegen und ich quasi dafür recht gute Voraussetzungen hatte oder körperliche Voraussetzungen mitgebracht habe. Und wenn man sich meinen Vater anschaut, der ist mittlerweile 85, da wird er auch noch als guter Skiflieger durchgehen.
Ach, was, okay.
Also eben, ich sag mal, wir sind gute Futterverwerter oder schlechte Futterverwerter eher. Und insofern ist das eher genetisch bedingt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich mache nahezu nichts mehr. Also der Körper ist da ein Gewohnheitstier. So die ersten paar Jahre hat er sich mit einer Art Tinnitus gemeldet. Also da hat dann mein Ohr gepfiffen. Und wenn das der Fall war und so Unruhezustände aufkamen, wusste ich, du musst was machen. Also Schneeschaufeln im Winter oder einfach, um den Kreislauf anzuregen. Es muss nicht immer direkt was Sportliches sein. Und der Körper hat sich ans Nichtsmachen gewöhnt. Und mittlerweile pfeift auch kein Ohr mehr.
Da haben Sie es doch dann eigentlich ganz gut im Griff. Jetzt ist Skispringen ja auch keine Sportart wie, ich sag mal, Langlauf, wenn wir im Winter bleiben, oder Fußball, was man gefühlt noch in jedem Alter machen kann. Wann standen Sie zuletzt mal an einer Skisprungschanze?
Also an einer Skisprungschanze stand ich letztens erst, sage ich mal, vor 1-2 Wochen, aber...
Und sind nicht runtergesprungen?
Bin nicht runtergesprungen. Das ist, na gut, mittlerweile gar nicht so klar, dass man nicht mehr runterspringt, aber ich habe das nicht zu meinem Hobby entdeckt. Ich habe am 15. Juni 1996 meinen letzten Sprung gemacht. Es war mein eigenes Abschiedsspringen mit nahezu der gesamten Weltspitze am Start und danach die Latten ans Hotel gehängt, quasi an den Nagel gehängt und seitdem wirklich keinen nennenswerten Sprung gemacht. Es gibt so eine Veranstaltung Skispringen für jedermann, für der Skiverein in Lauscha aus. Das ist der Verein, wo auch Reinhard Hess, ehemaliger Bundestrainer, herstammt. Und da habe ich mal so für zwei Veranstaltungen als Vorturner gedient, allerdings auf einer absoluten Anfängerschanze, die geht maximal bis 10 Meter. Und auch da habe ich mir es noch runtergetraut. Das ist aber auch mittlerweile schon, glaube ich, 15 Jahre her. Und seitdem lasse ich das Thema, wie es ist. Das Thema Masters oder für jemanden, der danach das noch machen will, das gibt's. Also es hat sich auch entwickelt in den letzten, sage ich mal, 15, 20 Jahren, sodass nicht nur die absoluten Hobbyklasse-Springer daran teilnehmen, sondern auch ehemalige Weltklasse-Springer, wie zum Beispiel Andreas Goldberger, Koch, auch ein paar Finnen sind dabei, die schon mal ein bisschen was gewonnen haben. Aber das ist eine Entwicklung gewesen, der letzten Jahre. Aber das habe ich für mich nicht entdecken müssen.
Okay, Sie haben gerade gesagt, sich runtertrauen, selbst bei einer Schanze, wo es dann halt 10 Meter weit geht. Dann sind wir schon beim Thema Mut. Für, ich glaube, so uns Normalmenschen, da würde ich mich dann einbeziehen, ist Skispringen immer so relativ nah sportlich am Wahnsinn, sich da runterzustürzen und dann halt ordentlich weit auch zu fliegen. Sind Sie mutiger als die meisten anderen oder sind Sie mutiger gewesen?
Naja, was das auf die Schanze klettern betrifft, auf alle Fälle. Aber da ist jeder Schritt auf die nächstgrößere Schanze auch immer mit Überwindung verbunden. Ich vergleiche das immer für jemanden, der es nicht nachvollziehen kann, im Schwimmbad vom 3-Meter-Brett auf den 5-Meter-Turm zu gehen. Da ist der Sprung das erste Mal vom 5er auch eine Überwindung. Und wenn man es geschafft hat und keinen Bauchklatscher gemacht hat, dann hat es Spaß gemacht und man will gleich wieder hoch. Und so ist das beim Skispringen auch. Die nächstgrößere Schanze ist erstmal Überwindung. Aber meistens ist das ja auch gleich mit einer neuen Bestweite verbunden. Mhm. Und die neue Bestweite war eigentlich von Anfang an das, worum es im Skispringen auch ging.
Immer weiter.
Also immer weiter. Ne? Und also bis zum Schluss im letzten aktiven Jahr konnte ich nochmal auch über 200 Meter fliegen, 201 genau. Und das war bis zum Schluss eigentlich das Spannende. Und da war die Überwindung oben am Turm, ich will nicht sagen nebensächlich, sondern es war einfach das notwendige Übel. Und es war aber nie die Frage, dass ich den nächsten Schritt nicht wagen würde. Mhm. Und somit ist man in dem speziellen Fall mutig. Aber es gibt bestimmt auch Herausforderungen im Leben, wo man sagt, okay, das ist einfach nicht mein Ding. Also da würde mich jetzt der Mut verlassen.
Aber wenn Sie gerade sagen, über 200 Meter gesprungen, hat man dann so eine Liste im Kopf, die man dann auch abhaken kann, dass man sagen kann, ja, einen 200-Meter-Sprung, den hatte ich mir noch irgendwie so als Ziel gesetzt, habe ich vielleicht nie offiziell oder öffentlich gemacht, aber den dann zu erreichen, war schon was Großes?
Ja, zu dem Zeitpunkt war ja der Weltrekord schon 2 Jahre über 200. Mhm. Und also Skifliegen, ich sag mal, ist die Veranstaltung, die ich nie gewonnen habe. Zwar Zweiter, Dritter, Vierter, aber nie gewonnen habe. Und somit war der Weltmeistertitel im Skifliegen schon das Ziel. Und der 200-Meter-Flug war dann im Training. Und ich will nicht sagen, da war ein bisschen die Luft raus, aber vielleicht war das eine Ziel dann schon geschafft, sodass quasi das Nachfolgende dann nicht mehr der Fokus so drauf war. Aber das ist eine reine rückwärts gewandte Überlegung, warum es dann mit dem WM-Titel nicht geklappt hat, wo es doch im Training eigentlich optimal ging. Und das ist eher so eine psychologische Betrachtung. Ich sag mal, Skifliegen muss halt funktionieren und im Wettkampf hat es halt dann nicht so funktioniert wie im Training. Aber es war nicht so ein Ziel, wo ich sage, das musst du unbedingt machen. Das fällt dann eher ab.
Okay.
Also der Weltmeister war da das Ziel.
War das eigentliche Ziel. Aber psychologisch haben Sie jetzt gerade deutlich gemacht, dass man dann, wenn ich es richtig verstanden habe, ja mutig sein, auch wirklich so ein bisschen erlernen kann. Dass man sich halt immer Schritt für Schritt nach oben traut.
Das glaube ich schon. Da gibt es bestimmt ganz viele Dinge, die einem im Leben, ich sag mal, nicht immer zufallen, die man sich erarbeiten muss. Also auch Phobien. Man kann auch Phobien, glaube ich, bekämpfen, wenn man es trainiert. Also es gibt Leute, die haben eine Spinnenphobie und den setzt man halt irgendwann mal eine Vogelspinne in die Hand und die haben dann die Phobie überwunden. Mhm. Also mir wird es wahrscheinlich mit Schlangen so gehen. Ich weiß nicht, ob ich da eine Phobie hätte, aber da habe ich Angst davor. Aber ich glaube, auch das kann man irgendwie überwinden. Es bedarf, ich sag mal, den ersten Schritt in die Richtung, das anzugehen. Wenn man immer gleich sagt, also ist nichts für mich, dann, wenn man es nicht probiert hat, dann kann man auch nicht sagen, es war was oder es war nichts für mich.
Das stimmt. Jetzt hoffe ich, dass Sie oder gehe davon aus, dass Sie im Hotel selten Schlangen haben. Aber das wäre so, wenn ich nach Mut im Alltag frage. Spinnen, Mäuse sind so Dinge, wo man irgendwie Angst vorhaben kann. Gibt es bei Ihnen Angst oder Ängste im Alltag, wo Sie mutig sein müssen?
Also wir hatten eine Schlange im Hotel.
Wirklich?
Ja. Okay. Also wir sind echt ein Hotel im Grünen, also Wald ringsrum. Mhm. Und das Erzgebirge der Fichtelberg ist bekannt, dass es dort Kreuzottern gibt.
Okay. Ne?
Und ich habe allein dieses Jahr 3 Stück gesehen, also im Hotelgelände. Und muss man immer aufpassen, dass man nicht drauftritt. Mhm. Und da war eben mal wirklich ein sehr warmer Tag und da hat die sich einen schattigen Platz in unserem Eingangsbereich gesucht und da kam jemand an, es war gerade ein Handwerker, der sagte, bei euch liegt eine Schlange im Eingangsbereich. Da dachte auch, das wäre so eine Gummischlange von einem Kind.
Okay.
Aber die hat sich dann doch bewegt.
Und dann haben sie sich Verstärkung
geholt. Ja, ich habe die dann rausgebracht mit einem Rechen, die da so rausgezogen.
Aha, okay.
Ja, aber da hatte ich einen gewissen Abstand. Aber das war ja nicht die Frage.
Das stimmt, ja. Aber mutig sein im Alltag, wann müssen Sie besonders mutig sein?
Na, den Mut, den brauchen wir eigentlich tagtäglich. Also wenn es im Unternehmen weitergehen soll, heißt das auch immer Entwicklung. Und Entwicklung hat auch oft was mit Investitionen zu tun. Ob man sich das zutraut, nachdem der Kredit vielleicht schon abbezahlt war, dann nochmal neu zu investieren. Ich habe da aber keine Angst davor. Also das weiß ich nicht, ob das aus der Skisprungzeit kommt. Ich würde nichts Unüberlegtes machen, also das Hotel oder das Unternehmen in Bedrängnis bringen. Aber da sind wir ja heute auch nicht davor gefeit, dass das mal so wird, weil wir von zu vielen Entscheidungen abhängig sind, die außerhalb unserer Sphäre passieren, also ich sage nur politische Entscheidungen, die uns, ich sage mal, egal ob das Heizungsgesetz, viele Dinge betreffen, wo wir einfach steigende Kosten haben, auch Investitionen, die nicht immer sein müssen und wo wir auf Gedeih und Verderb von anderen abhängig sind.
Aber trotzdem haben Sie ja gerade auch deutlich gemacht, dass es schon Ihre Idee ist, nicht erst zu reagieren als Geschäftsmann, wenn es brennt, sondern mit Vorausblick. Das heißt ja, Sie gehen auch ein gewisses Wagnis dann ein.
Das ist die Erfahrung, ich sag mal, aus dem V-Stil.
Okay,
Umstellung von Parallel auf V-Stil. Hatten wir ja diese Technikveränderung in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Und da hat man uns, zumindest den deutschen Skispringern, ja ein bisschen vorgeworfen, wir haben den Trend verschlafen. Real betrachtet nicht, aber ich sag mal, da wir ein Jahr lang dann mal hinterhergesprungen sind, am Ende waren es sogar zwei Saisons. War es für den Außenstehenden so. Und das ist für mich aber auch die Geschichte gewesen, möglichst nie mehr in so eine Situation zu kommen, nämlich aus der absoluten Weltspitze sich im Mittelfeld wiederzufinden.
Okay.
Und das, da will ich nicht sagen, da entwickelt man etwas, aber ich habe daraus gelernt, vorausschauend zu sein in vielen Dingen, die haben oftmals nicht mal direkt was mit dem Hotel zu tun, aber in mittelbaren Sinne. Wir waren zum Beispiel die Ersten, die zumindest im Erzgebirge Nordic Walking angeboten haben. Ja, da wussten die meisten nicht mal, wie das geschrieben wird. Wir waren auch die Ersten, die E-Bike angeboten haben. Also es sind ja alles gewissermaßen auch Trends, die auch der Urlauber in seinem Urlaub durchführt, wo wir versucht haben, in bestimmten Dingen dabei zu sein. Auch mit dieser neuen Küche sind wir da auf alle Fälle im Trend dabei. Das ist die Zukunft des Kochens, wo wir nicht mehr nur auf dem Herd kochen, sondern einfach in Maschinen das Essen zubereiten. Das heißt aber nicht nur aufwärmen, sondern wir kochen schon da richtig, aber natürlich effektiver, mit weniger Energie und vielleicht auch mit weniger Personal auskommen. Aber das ist der Trend und jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, geht diesen Weg auch mit, wenn er nicht an den Herd festgebunden ist.
Okay, aber das heißt ja, da sieht man ja schon wirklich, was Sie aus der sportlichen Karriere für Ihr jetziges Leben mitgenommen haben, was Sie rausgezogen haben. Ich möchte einmal mit Ihnen auf die Erfolge schauen. 5 olympische Medaillen hat Sverns Leutegast Jens Weißflug als Skispringer geholt. 3 goldene, 2 silberne. 2-mal war er Weltmeister und stand dazu noch als 2. und 3. auf dem WM-Treppchen. Sie korrigieren mich gleich, wenn irgendwas falsch sein sollte, bitte. 4-mal hat er die legendäre Vierschanzentournee gewonnen. Leistungssportlern wird ja immer nachgesagt, dass sie besonders ehrgeizig sind. Kommt man auf so eine Erfolgsliste, so eine Titelliste nur, wenn man besonders ehrgeizig ist?
Auf alle Fälle. Also
Also ich hätte noch viel mehr aufzählen können übrigens.
Ja, es ist einfach so. Also ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ich betrachte das ja oftmals so ein bisschen rückblickend. Warum ist man als Typ so, wenn man das nicht von den Eltern mitbekommen hat? Also ich betrachte das so, ich bin nicht der Größte, bin aber mit 1,70 Meter, das ist statistisch erwiesen, dass man mit 1,70 nicht klein ist, sondern noch in der Mitte. Mhm. Aber vielleicht hat es trotzdem was damit zu tun. Also ich war zumindest in der Schulklasse der Drittkleinste, also einer der Kleinen. Und die Kleinen müssen sich ja doch eher gegenüber den Großen durchsetzen in vielen Dingen. Ob das beim Fußball ist, beim Skispringen vielleicht später auch. Aber vielleicht kommt es daher. Vielleicht entwickelt man dann als Kleiner, der so ein bisschen untergeordnet ist, dann so einen Ehrgeiz, es den Großen zeigen zu wollen. Also das ist für mich eine rein psychologische Betrachtung, woher man den Ehrgeiz entwickelt hat. Und er war auf alle Fälle da. Ich konnte schon bei Mensch ärger dich nicht schlecht verlieren.
Ja.
Oder beim Fußballspiel. Also ich wollte eigentlich immer gewinnen.
Und die Erfolge, die Sie gesammelt haben, die nimmt man ja dann gerne auch als Bevölkerung auf. Und dann wurden Sie gefühlt so auch in den Schlagzeilen von Jens Weißflog zu unserem Jens. Dann wird man so vereinnahmt. Ist Ihnen das, was Ihnen recht ist? Stehen Sie oder standen Sie zu der Zeit gerne im Mittelpunkt?
Also daran musste man sich ja echt gewöhnen. Also ich habe mit 19 Jahren die Vierschanzentournee gewonnen, war dann Olympiasieger, Gesamtweltcup-Sieger. Und mit dem Gewinn der Vierschanzentournee ging das plötzlich los, dass ich überall erkannt wurde. Mhm. Also auch in der DDR, wo es zu dem Zeitpunkt auch nur 2 Fernsehsender gab, aber eine wahnsinns interessierte Bevölkerung. Und wir kamen nach der Vierschanzentournee nach Hause und egal, wo ich hinkam, wurde ich erkannt. Egal, ob beim Kaffee trinken in einem Café oder beim Bier trinken abends an der Bar oder an der Schanze sowieso. Und das war schon ein Massenauflauf teilweise, den man oft nicht so erwartet hat. Und man lernt dann mit dieser Popularität umzugehen, nimmt auch dann mal eine Nebenstraße, wenn man merkt, da kommt gerade eine Busgruppe entgegen. Oh, und ja, und heute ist es so, muss ich sagen, wird es wenige geben, die noch sowas erleben. Also die, wenn ich heute in die Runde frage, wer war denn der Letzte, also auch wenn der Sportinteressierte sitzen und frage, wer war der letzte Olympiasieger im Skispringen oder kleine oder große Schanze, ist mir egal, also halt einen nennen, das wissen viele nicht, obwohl es erst 3 Jahre her ist. Und das ist diese schnelllebige Zeit und ich kann das Beispiel sagen, ich habe das Gefühl, bei mir wird das mit der Popularität im positiven Sinne immer schlimmer. Die Leute sind heute, ich will nicht sagen gierig, aber freuen sich an den Menschen, die sowas geschafft haben. Und wir haben auch ab und zu mal einen Kaffeebus bei uns oder einen Mittagsbus. Da sitzen 50 ältere Menschen da und ich komme zur Tür rein und die klatschen. Das war vor 20 Jahren, also es gibt das Hotel 30 Jahre noch nicht so. Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Und ich kann nicht sagen, woher die gesteigerte Popularität kommt, aber ich glaube, es hat mit den Menschen was zu tun, dass sie das, was wir auch vielleicht verkörpern, gewisse Werte noch bewusster wahrnehmen. Ich meine, dass jeder 80-Jährige mittlerweile ein Handy hat und da ein Selfie machen will, das ist schon fast normal, aber gerade mit dem Beifallklatschen und die, ich sag mal, fallen fast um, wenn sie mich da sehen. Das ist schon verrückt und ich nehme das auch wahr. Und das ist eine Geschichte, wie gesagt, die wird heute vielleicht nicht mehr so stattfinden, weil die Zeit viel schnelllebiger ist, dass es solche Typen eben nicht mehr gibt oder die gibt es nur kurzfristig. Die gibt es nicht, die vergessen das in 20 Jahren, was da in 20 Jahren gewesen ist.
Das stimmt, weil es auch so ein Überangebot gibt an allem. Da würde ich Ihnen komplett recht geben. Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, Erfolge als DDR-Springer. Erfolge als gesamtdeutscher Springer. Also in Ihrer Karriere liegt der Mauerfall und die Wiedervereinigung. Was hat das sportlich, was hat sich da sportlich für Sie verändert? Das war der blaue Anzug früher, glaube ich, und dann gab es mal einen orangenen zum Beispiel.
Ja, typisch zum Beispiel für die Olympischen Spiele, also gibt es ja diese zwei Fotos, wahrscheinlich auch nicht von der Siegerehrung, aber vom Auslauf unten jubelnde Pose. Das war blau und orange, aber also die Wende war ja, also muss ich für mich so sehen, ein Glücksfall. Ein Glücksfall auch in dem Sinne, trainingsmethodisch. Da war ich Mitte 20 und seit 10 Jahren in der DDR-Nationalmannschaft, also 10 Jahre quasi auch das Sportsystem der DDR mit der Trainingsmethodik. Und im Sport ist es wichtig, immer wieder neue Reize zu setzen. Okay. Und mit der Wende kam quasi mit dem neuen Team Rudi Tusch die bundesdeutsche Mannschaft oder die gesamtdeutsche Mannschaft mit ein paar neuen Aspekten, also nichts Weltbewegendes, ein paar andere Übungen im Krafttraining, ein paar andere Übungen im Imitationstraining und dazu, das war auch ein Glücksfall, Dieter Thoma. Dieter Thoma war im Wendejahr der weltbeste Skispringer mit 4-Schanzentournee-Sieger und Skiflug-Weltmeister. Und ich war jeweils Dritter. Also hatte ich den weltbesten Skispringer dann plötzlich in der eigenen Mannschaft.
Als Teamkollege.
Und da war für mich zumindest jedes Training schon Wettkampf. Also jeder wollte sich natürlich im Training schon gegenüber dem anderen zeigen und vielleicht auch durchsetzen. Und ich sage mal, so eine Situation, Konkurrenz belebt das Geschäft, ist ein Glücksfall gewesen, dass auch dieses erste gemeinsame deutsche Jahr für das Skispringen, deutsche Skispringen, ein erfolgreiches Jahr war. Und das kann man dann eben an Farben des Anzugs festmachen, aber für mich an vielen anderen Dingen auch noch Medien. Bis dahin hatten wir, ich will nicht sagen Interviewverbot, aber jedes Interview wurde in der DDR abgesprochen. Also man musste sich beim Delegationsleiter anmelden. Kann ich da mit dem Weißflug mal reden? Da hatte schon die Hälfte keine Lust mehr und die andere Hälfte wurde aussortiert. Ich weiß nicht, ob nach Gesicht oder Sender.
Okay.
Ja, und somit war die Anzahl der Interviews, die wir hatten, natürlich total gering. Und mit dem Mauerfall fielen diese Schranken. Mhm. Und damit, ich komme zur Vierschanztournee 1989-90 und plötzlich steht da ein Pulk Medienmenschen mit Kamera, mit Interviews, mit Mikrofon vor dir und du musst was sagen.
Das muss man auch dann schlagartig lernen.
Ja, das war eine Umstellung einmal, aber das geht heute, glaube ich, so den Jugendlichen auch. Heute müssen die mit Facebook, mit Instagram, mit allen möglichen umgehen, um dem gerecht zu werden. Und wir hatten quasi dort den Sprung ins kalte Wasser.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie mit einem Pokal mal sich die Ausfahrt aus der Tiefgarage gesichert haben, dass Sie den Pokal weggeschenkt haben?
Ja, das stimmt. Das ist auch quasi der fehlende Pokal in unserer Ausstellung. Also wir haben letztes Jahr eine Ausstellung gebaut, wo alles, was ich gewonnen habe, Pokale, Medaillen, drin steht, drin hängt und dazu Geschichten geschrieben. Weil Pokale anschauen ist immer schnell durch. Es gibt dann quasi immer noch kleine Geschichten. Da gibt es eben die Geschichte des verloren gegangenen Pokals. Und das ist wirklich so, ich hatte das Ticket von der Parkgarage verloren in Innsbruck. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja neben dem Preisgeld auch noch viele Pokale. Mhm. Ich habe dann der Frau im Parkhaus den Pokal angeboten, dass sie mich rausfahren lässt. Und die hat sich total, total gefreut darüber.
Und das war ein Springen der Vierschanzentournee?
Springen der Vierschanzentournee.
Okay. Wir müssen aber auch so ehrlich sein, wenn wir über Erfolge sprechen, da wo es Erfolge gibt, gibt es halt auch immer wieder Niederlagen. Auch die mussten Sie in Ihrer Karriere hinnehmen. Alleine wenn wir auf die Olympiateilnahmen schauen. Gold gab es 84 in Sarajevo, 94 in Lillehammer. Und dazwischen lagen, weil dann auch dieser zeitliche Rhythmus der Olympischen Winterspiele umgestellt wurde, mit Calgary und Albertville auch noch 2 Winterspiele, die bei Ihnen jetzt nicht so gut liefen von den Platzierungen her. Es gab keine Medaillen. Sind das Momente, die dann deutlich schwieriger zu verarbeiten sind?
Naja, es ging 3 Jahre lang richtig steil nach oben mit 83 erster Weltcupsieg, 4-Schanzentourneesieger, dann 84 bestes Jahr, 85 Weltmeister, 4 Vize-Weltmeister im Skifliegen, zum zweiten Mal die 4-Schanzentournee gewonnen. Mit 20 Jahren hätte ich eigentlich aufhören können, aber es hat natürlich weiterhin Spaß gemacht, aber die Erwartungshaltung war natürlich dann immer so, wenn Weißflug springt, muss er möglichst ganz oben oder nur knapp daneben stehen. Das war auch die eigene Erwartungshaltung, aber die kann man nie erfüllen. Und es gab dann wirklich 3 Jahre, 86, 87, 88, die ohne Medaille blieben bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. Und das ist das Beispiel aber 88. Da lief es zwar nichts bei Olympia, aber 4-Schanzentournee, Zweiter vor Olympia, das letzte Weltcup-Springen gewonnen. Und wenn man dann enttäuscht von Olympia nach Hause fährt und alle sagen, na, war ja nichts dieses Jahr, dann muss man mal selbst analysieren, ob nicht alles nichts war oder ob was dabei war, was man hernehmen kann.
Sie sehen ja schon alleine an meiner Sichtweise, man guckt dann auf vordere Plätze, auf Medaillen, auf Pokale. Und das andere, was auch natürlich wirklich beachtlich ist, das fällt dann hinten runter.
Das ist oft so. Die meisten bekommen die Jahreshöhepunkte mit, 4-Schanzentournee und vielleicht noch Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften. Aber für das eigene Weiterkommen muss man ja mal analysieren, woran hat es gelegen, zum Beispiel bei Olympia. Aber war dann die ganze Saison daneben, verplant, trainingsmethodisch oder wie auch immer, oder gab es auch was gut war? Und gerade 88 war eben für mich das wichtige Beispiel, dass ich da neben Matyniken zumindest bis Olympia eigentlich der mitbestimmende Springer war. Und das kann man dann eben auch nicht wegleugnen. Das muss man für sich nehmen, für die weitere Motivation. Und um zu sagen, es war ja nicht alles schlecht.
Haben Sie Niederlagen mit sich alleine ausgemacht oder haben Sie da irgendwie Unterstützung aus der Familie, aus dem Freundeskreis bekommen oder gebraucht auch?
Also der erste Moment, dort ist ja direkt an der Schanze die Familie meistens nicht dabei. Zumindest bis zur Wende nicht, zur politischen Wende nicht. Und da ist es meistens der Trainer gewesen. Also es gibt zwei für mich prägende Situationen. 87 hatten wir Weltmeisterschaft in Oberstdorf und dort war ich auf der kleinen Schanze eigentlich in der Lage, Weltmeister zu werden, bin nach dem ersten Durchgang 18. Und da brach für mich eine Welt zusammen. Und ich wollte eigentlich schon im zweiten Durchgang gar nicht mehr antreten. Mhm. Und da kam der Trainer und sagte, pass auf, wir haben noch die Chance auf eine Medaille. Also das glaubst du ja nie als 18. Mhm. Es war aber so, auch damals hat Wind schon eine Rolle mitgespielt. Er hat gesagt, in Oberstdorf geht im Laufe des Nachmittags immer die Thermik verloren oder der Aufwind und dann wandelt das auf Rückenwind. Das ist wirklich so. Und wir sind mit der Startnummer 18 oder als 18. früh genug dran, um noch von den guten Bedingungen zu partizipieren. Und es war so, Springen im Finale auch Bestweite, hat aber eben nicht mehr gereicht für eine Medaille, aber ich war 5. Aber es ist natürlich noch mal ein ganz schöner Schritt gewesen. Und ein Jahr später, Calgary, Olympische Spiele, gewinnt das letzte Springen vor Olympia und dort geht gar nichts. Ne? Und da saß ich auch so ziemlich betröppelt da. Und da kam er auch zu mir und sagt, naja, wir müssen das jetzt hinnehmen, aber wir können quasi sagen, wir waren bei der 4-Schanzentournee 2. und wir haben auch 2 Weltcups gewonnen bis hierher. Also wir können jetzt nicht alles schlecht reden oder negativ sehen. Wir müssen da schon genau drauf schauen. Und da ist wirklich derjenige, der Trainer, der dich zumindest in dem ersten Moment da aus dem ganz tiefen Loch rauszieht, dass du am Ende des Tunnels Licht siehst.
Was war Ihre bitterste Niederlage?
Na, die 2 habe ich da, glaube ich, schon angesprochen. Niederlage in dem Sinne, dann war nochmal der zweite oder der erste Versuch, die 4-Schanzentournee das 4. Mal zu gewinnen, was andere verhindert haben. Das war auch schon ein Tiefschlag, muss ich sagen. Aber ich konnte, je älter ich wurde, mit Tiefschlägen schneller umgehen. Also
schneller wegstecken.
Schneller wegstecken oder besser umgehen. Als 18-, 19-Jähriger habe ich 1-2 Tage gebraucht und zum Schluss, also als am Ende der Laufbahn, 1-2 Stunden.
Das ist wirklich schnell. Sie haben das jetzt sehr moderat gerade angesprochen, 94.
Ich mache ja jeden Monat einen Kaffeeklatsch im Hotel.
Ja.
Und es vergeht kein Kaffeeklatsch, wo das nicht angesprochen wird.
Ne?
Also wo ich die Geschichte nicht erzählen muss.
Okay, aber das ist ja ehrlich gesagt auch schon fast schade, weil Sie haben ja mehr Erfolgsgeschichten als...
Nee, aber es hat die Menschen so bewegt. Also die haben da so mitgefiebert, mitgelitten. Die haben das auch wahrgenommen, sagen wir, die Unsportlichkeit und quasi dann die Geschichte, die quasi auch durchs Fernsehen ging, mit dem Ausspruch, was man ja heute kaum noch erlebt.
Die Erfolge von SWRs Leutegast, Jens Weißflug, die habe ich eben schon mal so aufgereiht. Olympiagold, Weltmeistertitel, Vierschanzentournee-Sieger. Wäre das auch Ihre Reihenfolge, wenn man der Wichtigkeit nachgeht?
Auf alle Fälle. Also ich habe für mich diese Reihenfolge. Ganz oben Olympia, dann Weltmeisterschaft. Vierschanzentournee, warum? Olympische Spiele sind nur alle 4 Jahre. Wir hatten das Glück mal, nach 2 Jahren nochmal Olympische Spiele zu haben, als es diesen Wechsel gab zwischen Sommer- und Winterspielen. Aber aufgrund der Abstände zwischen diesen Olympischen Spielen alle 4 Jahre die Möglichkeit zu haben, bei Weltmeisterschaften, bei uns im nordischen Skisport sind es alle 2 Jahre. Und für Schanzentournee hast du quasi jedes Jahr die Möglichkeit. Aber es ist für mich einfach so eine Reihenfolge der Wertigkeit oder der Wichtigkeit.
Und trotzdem hat ja diese Vierschanzentournee, auf die ich mit Ihnen ein bisschen näher eingehen möchte, eine wahnsinnige Faszination. Wenn ich alleine aufs Papier schaue mit den Austragungsorten Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen, könnte man ja sagen, na gut, das ist jetzt überschaubar international, das Starterfeld natürlich schon. Aber was macht die Vierschanzentournee aus?
Es ist ein Familienevent um die Jahreswende. Also ich weiß nicht, ob zumindest am Fernseher. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber das sagen ja ganz viele Menschen. Ich musste da immer mit meiner Oma schauen oder mit meinem Vater und da durfte ich keinen Mucks sagen, wenn der Weißflug gesprungen ist.
Mhm.
Und oder die Mutter, die hat quasi in der Küche gewerkelt, da wurde dann die Tür zugemacht, wenn es geklappert zu groß wurde. Oder, also solche Geschichten. Und
also ich kenne es von mir auch, also gerade so natürlich der Klassiker Neujahrsspringen. Als kleiner Junge saß ich vor dem Fernseher, später saß man dann und hat vielleicht noch so seinen Rausch ein bisschen verkatert, mit aufs Sofa genommen und hat das Skispringen sich angeschaut. Also dann sagen Sie wirklich, der Zeitpunkt im Jahr ist schon nicht ganz unwichtig?
Der ist total wichtig für die Rückerinnerung. Also es ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch so ist, ein Familienevent, was man zumindest um den Jahreswechsel schaut, ist vielleicht so ein bisschen wie ein Neujahrskonzert oder wie auch immer. Es gibt ja nicht immer nur sportliche Menschen. Manche schauen halt nicht für Schanzentournee. Aber für die ist ja eben das Neujahrskonzert, diese Veranstaltung, die sie sehen müssen. In der DDR gab es so eine Sendung, die hieß Zwischen Frühstück und Gänsebraten, also
okay.
Mit Heinz Quermann. Also für viele solche Zeitpunkte, die fest sind im Jahr, die sie nicht verpassen dürfen. Und da gehörte eben auch die Vierschanzentournee dazu. Und das sagen mir auch ganz viele Leute. Und da glaube ich eben auch, damit verbinden sie Skispringen überhaupt. Ich habe sie doch immer beim Neujahrsspringen gesehen.
Mhm.
Ne? Und genau in dieser Situation, wie Sie sie selbst beschrieben haben, entweder als Kind oder dann später so kurz nach dem Mittag in halb horizontaler Lage,
ja, genau,
mit der Fernbedienung in der Hand.
Das stimmt, ja. Und Sie mussten schon Leistung abliefern und wir konnten noch entspannt ins Jahr gleiten, hatte man so das Gefühl. Aber Sie haben das Zuschauerinteresse gerade auch angesprochen. Da gab es natürlich schon ein paar Dellen, dass es Hochzeiten gab. Aber das ist ja trotzdem immer noch sehr gut, sowohl an den Schanzen, wenn es dann 15.000 bis 20.000 Zuschauer gibt bei knackiger Kälte, und auch vor dem Fernseher. Und das, obwohl es jetzt, das ist dann Deutschland eher untypisch, aktuell keine deutschen Springer gibt, die da ganz oben mit reinfliegen. Ist das noch was anderes, was es mit sich bringt? Also wie erklären Sie sich das?
Naja, was die Abstinenz ganz oben betrifft, auf
da können wir gleich gerne mal drauf schauen.
In der Gesamtwertung auf alle Fälle, haben wir als Deutsche wirklich das schwerste Los, gleich am Anfang ein Heimspringen zu haben. Also zumindest auch die ersten zwei Stationen.
Weil der Druck besonders groß ist?
Ja, es gibt keine Nation, die einen größeren Druck hat zu Beginn der Vierschanzentournee. Also die Erwartungshaltung ist einfach da, dass wir vorn sein müssen, schon beim ersten Springen. Ansonsten ist ja, wenn es nicht ist, die Vierschanzentournee nach dem ersten Springen schon verloren. Und das macht, glaube ich, mit einem was. Das hat natürlich auch mit den Medien zu tun, die noch näher dabei sind. Wir haben noch mehr Medientermine. Wir sind vielleicht nicht mehr so nah dran an den Zuschauern, wie das früher war. Früher sind wir noch durch die Zuschauer gelaufen und hoch auf die Schanze. Heute, ich sag mal, ist da der Zuschauerkontakt fast oder nicht so hautnah, aber medial. Und dieser mediale Druck und die Erwartungshaltung insgesamt, glaube ich, das ist das Schwierige für die deutschen Skispringer bei der Tournee zu bestehen. Da können die Österreicher, um die es ja quasi auch geht, mit als Austragungsland, können zwei Springen Anlauf nehmen. Die haben ab Innsbruck den stärksten Druck.
Das stimmt. Allerdings müssen es dann halt notfalls zu Ende bringen im eigenen Land. Und da ist der Druck dann auch nicht gerade gering. Mittlerweile ist das Finanzielle natürlich auch, sage ich mal, für die Springer hochinteressant. Der Gesamtsieger bei der Vierschanzentournee bekommt 100.000 Schweizer Franken. Das sind etwas mehr als 100.000 Euro. Dazu noch diese beliebte Trophäe des Goldenen Adlers auf Glas, ist es, glaube ich, ne?
Also zumindest ein Glassockel.
Genau.
Also bei uns war es ein Granitsockel.
Damit das wurde
Ding,
geändert.
Damit war das Ding noch schwerer.
Ja. Aber wie war das zu Ihrer Zeit? Also auch gerade so das Finanzielle, war das für Sie ein Anreiz? Oder sagen Sie, nee, das hatte so viel Prestige, das alleine hat schon gereicht?
Ja, als Sportler, als Kind fängt man erstmal an, weil die Sache an sich Spaß macht. Und auch später, dann war es natürlich vorn zu sein. Und mit dem vorn sein kamen Preise. Also am Anfang Pokale, Sachpreise. Wir hätten zu dieser Zeit am Ende der Saison Geschäft für Heimelektronik eröffnen können, weil es neben den Pokalen halt Sachpreise wie Stereo, Radio, Kassettenrekorder, CD-Player, Schwarz-Weiß-Fernseher und so weiter gab. Und dann kam die Zeit des Preisgeldes ab 1991. Das war das Jahr, wo es mit Preisgeld losging, aber erstmal nur mit, in Anführungsstrichen, ist heute viel wert, mit Goldmünzen. Mhm. Das erste Jahr gab es Goldmünzen für die ersten sechs. Und dann hat sich das gewandelt in Scheck oder Bar und natürlich auch in der Höhe geändert. Zu dem Zeitpunkt, solange ich gesprungen bin, gab es nur für die ersten sechs Preisgeld und mittlerweile gibt es für die ersten 30, also auch der Letzte im Finale bekommt noch 50 Euro. Aber es ist natürlich eine Steigerung da. Also das muss man sagen.
Aber
und für die Besten in so einer Saison lohnt sich das schon.
Mit den 50 Euro kann ich maximal das Parkticket in der Tiefgarage dann zahlen.
Dann auf alle Fälle.
Genau. Aber die Goldmünzen, die können ja dazu beitragen, auch einen Kredit für ein mögliches Hotel abzuzahlen. Also das ist ja dann, macht ja schon einen Unterschied.
Ja, die Goldmünzen, die lässt man lieber im Tresor liegen, vielleicht als Sicherheit für den Kredit.
Clever. Das gestiegene Geld im Skispringen, ist das vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass einige Sportlerinnen und Sportler so viel dafür anstellen, unbedingt zu siegen. Ich möchte auf die letzte Saison schauen, wo es norwegische Springer mit manipulierten Anzügen gab, die dann wirklich betrogen haben.
Also so weit würde ich nicht gehen. Also das ist ja quasi, könnte man übersetzen, Materialdoping. Mhm. Wir hatten ja eine Zeit im Sport, da gab es, glaube ich, in keiner Sportart Preisgeld zu gewinnen. Und wenn wir uns, egal welche Sportart anschauen, spielt ja Doping eine Rolle, wo es aber nie Preisgeld gab, sondern eher nur Prestige. Und auch Prestige hat natürlich dazu geführt, dass gedopt wurde. Und egal, ob das damals oder heute ist, es macht irgendwas. Und da denke ich, ist quasi der Siegeswille oder das unbedingte Gewinnen wollen vorrangig gegenüber dem Preisgeld. Also es ist eine schöne Geschichte, die dann passiert. Also ich habe auch als Sportler nie auf das geschaut, was man dabei gewinnen kann, sondern eher auf die Platzierung, dass man gewinnen will.
Die Gier nach Erfolg.
Die Gier nach Erfolg. Ne? Und ja, also die Geschichte, was das Materialdoping betrifft, ist ja auch ein schleichender Prozess gewesen, der bei der Weltmeisterschaft ein unrühmliches Ende gefunden hat, auch wenn es kein Ende gibt.
Weil es immer weitergehen wird, sagen Sie?
Es geht weiter. Also die Sanktionen, sage ich, die sind einfach zu gering, als dass nicht jemand probiert, an die Grenzen zu gehen. Du musst an die Grenzen gehen, um mithalten zu können. Und wenn diese Grenzen aber nicht sanktioniert werden, durch, ich sag mal, 3-Springen-Sperre zum Beispiel. Jetzt gibt's eine gelbe Karte. Und dann, ja, dann kannst du aber, glaube ich, noch mitspringen. Das ist zu wenig. Man muss da wirklich Sanktionen machen, die wehtun. Und weh tut's dann aber wiederum beim Geld.
Okay.
Also wenn der Sponsor irgendwann fragt, warum man 3-Springen nicht dabei war,
zu sehen war,
ja, dann gibt es Sanktionen auch vom Sponsor und die tun natürlich dann auch weh. Und ich sage, da sattelt man das Pferd dann in die richtige Richtung auf, dass quasi die Konsequenzen wehtun müssen.
Also da spielt dann das Geld natürlich schon eine Rolle. Wir müssen es vielleicht einmal aufdröseln für all diejenigen, die sich nicht intensiv mit dem Skisprungsport oder mit dem Skispringen auseinandersetzen. Zusätzliche Nähte haben für eine Verstärkung in den Anzügen der norwegischen Springer gesorgt und gaben dadurch mehr Stabilität, haben für bessere aerodynamische Werte gesorgt. Und das ist jetzt meine laienhafte Erklärung. Ich hoffe, dass das so passt. Als Sie davon gehört haben, hat Sie das dann, wenn Sie jetzt sagen, das wird immer so weitergehen, demnach auch nicht so überrascht?
Es war für mich eine reine Spitze des Eisbergs. Also es wurde doch, wer das wirklich echt verfolgt hat, nahezu in jedem Wettkampf jemand disqualifiziert bis dahin. Also seit Jahren. Man nimmt es schon nicht mehr wahr, weil da läuft im Fernsehen unten so ein Band und da steht dann drauf, Startnummer 57 disqualified wegen Anzug oder wegen Skier oder wegen Gewicht. Es war im Prinzip eine Randnotiz und der Reporter hat noch einen Satz dazu gesagt, übrigens wurde der und der disqualifiziert, weil die Anzugsmaße nicht passten. Auch das war doch schon Disqualifikation, weil er den Regeln nicht entsprochen hat. Aber wir haben uns dran gewöhnt. An diese tägliche Disqualifikation und an das, ich will es mal übertreiben, tägliche Bescheißen. Also ans tägliche, ans Limit gehen und vielleicht werde ich ja nicht erwischt. Vielleicht misst der Kontrolleur auch bei mir nicht so wie bei einem anderen. Und das ist das Problem. Also ich habe es gar nicht als... Es war ein Highlight natürlich bei einer Weltmeisterschaft und auch wie es gemacht wurde. Mhm. Die haben es natürlich echt übertrieben, aber auf Deutsch gesagt, wurde doch schon ständig beschissen.
Das Ausreizen des Reglements und im besten Falle dann das Risiko eingehen, drüber zu gehen und nicht erwischt zu werden. Das ist es. Okay. Ich frage mich ja auch, wo fängt dann da eigentlich Betrug an? Das ist ja, wenn ich alleine an den Fußball denke, es wird ein Abwehrspieler oder der Abwehrspieler grätscht einen Stürmer weg, trifft ihn aber nicht, der Stürmer fällt und dann heißt es gerne, da hat er sich clever fallen lassen. Das ist für mich ja dann auch immer schon schwierig, weil da ist ja auch schon von Betrug, kann man ja definitiv reden.
Es gibt so viele Grenzen, die ja verwischen einfach die, ob das Fußballfoul ist oder nicht zustande gekommene Foul, aber dann der vielleicht eine gelbe Karte gibt. Gut, mittlerweile gibt es Videobeweis und man kann da noch Einspruch einheben, vielleicht danach, falls er mit Rot runtergeht und vor dem Sportgericht landet. Also da gibt es schon mittlerweile Möglichkeiten, aber es verschwimmt so ein bisschen, wenn die Regeln nicht ganz klar mit Sanktionen enden.
Und mir fiel auch Ihre Vierschanzentournee 93-94 ein. Da wurden Sie als Turniersieger sogar schon, habe ich mir nachher noch angehört, auf der Anlage angesagt. Der Fall war der, dass mit dem Norweger Lasse Ottesen oben jemand saß vor Ihnen und 3 Minuten eigentlich auf schlechten Wind wartete, der Sie nachher treffen sollte. Und er damit dann seinen Landsmann Espe Bredesen zum Vierschanzentournee-Sieger machte. Habe ich es richtig zusammengefasst?
Ist absolut richtig.
Das hat Sie ziemlich aufgebracht. Sie haben aus der Emotion heraus ein legendäres Interview gegeben, wo es dann auch eine Beschimpfung gab. Aber ist das dann schon Betrug oder ist das Cleverness? Ist das Ausreizen des Regelwerks? Unsportlichkeit?
Einerseits clever, weil es hat den anderen zum Sieg verholfen, aber es war schon die Überschreitung des Regelwerks, weil er ist ja dort direkt auf dem Balken sitzend disqualifiziert worden. Er hat ja die Regel, die Ampelregelung nicht eingehalten, er ist also bei Grün nicht losgefahren, sondern die Ampel hat umgeschaltet auf Rot und er saß rot bei roter Ampel 3 Minuten da. Und keiner wusste aber so richtig, warum der da sitzt. Also ich nachfolgend hatte eher mit mir zu tun, also mit der Konzentration auf den Sprung. Ich war ja auch der Gejagte, also als Führender in der Gesamtwertung, hatte quasi auch den größten Druck. Aber man beobachtet natürlich auch, was da passiert. Und zum Beispiel, dass der Wind, als er auf den Balken gegangen ist, recht gut war und sich dann eben gedreht hat. Und das, da es meine letzte Saison sein sollte, ich hatte ja meinen Rücktritt schon vor der Saison bekannt gegeben, wäre es auch die erste und damit letzte Chance gewesen, die Tournee das 4. Mal zu gewinnen. Und das hat mich natürlich auf die Palme gebracht mit entsprechenden Ausdrücken, die dann auch durch die Medien gingen, könnte man auch schon fast sagen, legendär. Aber
stimmt.
Es hat zumindest auch eine Konsequenz gehabt, dass es ab dann einen Startkampfrichter gab. Bis dahin gab es nur jemanden mit einem Stock da oben, der aber keine Weisungsbefugnis hat. Ab dann gab es einen richtigen Startkampfrichter, der das Startprozedere der Skispringer überwacht hat. Schon mit Ansage, also go to start. Und wenn der da oben auf dem Balken zu lange rumgemacht hat oder schon vorm Start, bevor er auf den Balken gegangen ist, irgendwie versucht hat zu verzögern, hat er letzte Warnung ausgesprochen und mit letzter Warnung musste man unverzüglich auf den Balken gehen. Also das hat es gebracht. Also es wurde ein Startkampfrichter ein.
Was Ihnen allerdings nichts mehr bringt.
Nichts mehr brachte, aber vielleicht war es auch der Grund, also den Rücktritt vom Rücktritt zu machen, dann quasi nach Olympia und 2 Jahre ranzuhängen und dann doch die Tournee ist 4. Mal zu gewinnen.
Das stimmt wohl. Esperanz Leutegast, Jens Weißflug ist der erfolgreichste deutsche Skispringer der bisherigen Geschichte. Ich habe gelernt, ich sollte nicht aller Zeiten sagen, weil die Zeiten laufen weiter. Vielleicht kommt ja noch mal jemand. Wäre Ihre Karriere so heute auch noch mal möglich?
Ich weiß nicht, ob in der Vielfalt oder in der Länge. Also es gibt ja diese Beispiele heute noch. Wenn man sich Simon Ammann anschaut.
Den Schweizer.
Ja, den Schweizer. Über viele Jahre hinweg erfolgreich. Thomas Morgenstern, Kobayashi, Kami Stoch. Also da gibt es ja eine ganze Menge, die über viele Jahre das ähnlich betrieben haben, erfolgreich betrieben haben. Ich glaube schon, heute sind die Einflüsse größer. Heute sind wir noch abhängiger vom Glück, sage ich mal, auch von den äußeren Einflüssen. Also wenn wir Pech hatten, dann waren wir vielleicht 6. oder 7. Da war ein schlechter Sprung, vielleicht ein 10. Platz. Heute bist du mit Pech und einem bisschen schlechten Sprung 20. oder 30. oder fliegst vielleicht sogar aus dem ersten Durchgang raus. Da ist natürlich die Tournee beendet. Also das ist das ist noch viel enger geworden. Die Weltspitze ist noch enger beieinander. Du brauchst noch mehr Glück, aber trotzdem gibt es diese Beispiele, die auch sich durchsetzen.
Trotzdem gehört ja mittlerweile ein bisschen mehr dazu. Sie haben eben den Wandel oder die Erfahrung deutlich gemacht, in den 90ern einer Medienlandschaft dann ausgeliefert zu sein, schon fast, die viel, viel größer war, als das zu DDR-Zeiten der Fall war. Als Privatmann sind Sie jetzt etwa auf Instagram vertreten, sehr verhalten, wie ich finde. Bei den meisten oder allermeisten Sportlerinnen und Sportlern ist das aber Teil des Alltags. In einer wahnsinnigen Frequenz werden da Bildchen und Filmchen veröffentlicht. Wäre das vorstellbar in Ihrer oder zu Ihrer Zeit gewesen? Oder wenn Sie jetzt nochmal der junge Jens Weißflug wären, dass Sie das mitmachen?
Man muss da reinwachsen. Also ich weiß nicht, ob ich das so intensiv betreiben würde wie manche, die das sehr intensiv betreiben. Die machen es aber auch clever. Also ich habe ein paar Sportlerinnen, Sportler, die ich da verfolge, die das akzentuiert gut machen. Aber ich finde auch nicht übertreiben. Und das muss man für sich herausfinden, wie viel Zeit kann ich dafür opfern, um mich dem nicht ganz hinzugeben. Das habe ich auch als Sportler versucht. Gerade früher gab es gar keine Interviews zwischen den zwei Sprüngen. Das hat sich dann auch gewandelt und man gewöhnt sich auch an gewisse Dinge. Man muss für sich Regularien finden, um mit sich selbst da auch klarzukommen. Wie viel gebe ich von mir preis? Und ich glaube, wenn ich heute damit aufwachsen würde, wäre das ich will nicht sagen nahezu Selbstverständlichkeit, aber man spielt das Spiel natürlich in einem gewissen Rahmen mit und man muss aber auch nicht nur der Typ dazu sein, manchmal musste man der Typ dafür werden.
Mhm. Man muss das erlernen.
Ne? Man muss die Regularien wissen, wem bringt das was. Der Fan freut sich natürlich sowieso, aber es bringt natürlich auch Aufmerksamkeit und damit auch vielleicht was für den Sponsor.
Und bei Sponsoren, da hatte ich gedacht in der Vorbereitung, ja, irgendwie habe ich kein Bild im Kopf, so klassisch Jens Weißflug mit einem lila Helm, wie es die später gab, oder sonstige Sponsorenplätze, die irgendwie eingenommen wurden. Jetzt sind es silber-blaue Helme von Getränkeherstellern. Trotzdem gab es die bei Ihnen auch schon. Sie haben auch Stirnbänder gehabt, Cappies und Helme mit Sponsoren drauf. Wären Sie, wenn Sie in der heutigen Zeit springen würde, ich weiß, sehr spekulativ, wären Sie ein Millionenspringer?
Ja, wenn man das hochrechnen würde, von den Erfolgen damals auf die heutige Zeit sicherlich. Ob die Gagen im Werbebereich so wären, ist schwer zu sagen, weil das ist heute mindestens genauso schwer, einen guten Sponsor zu bekommen wie bei uns damals. Also du musst schon auch als Person dann irgendwas mitbringen.
Ein Typ sein.
Ein Typ sein, also ob ich der Typ war. Ich war auf alle Fälle nicht der Typ für eine Fernsehwerbung. Ich habe nur eine Fernsehwerbung gemacht, das war mal für eine norwegische Fluggesellschaft. Die wollten das Holmenkollenspringen bewerben. Da haben wir einen Dreh in Italien gemacht auf Norwegisch. Da musste ich einen norwegischen Text lernen. Das war meine einzige Fernsehwerbung und bekommen habe ich dafür eine Flasche Whisky und 1000 D-Mark. Und 1000 D-Mark war schon viel, weil das war quasi noch DDR. Das war das letzte DDR-Jahr. Okay. Und die 1000 D-Mark hätte ich fast abgeben müssen an die DDR, weil wir durften zu dem Zeitpunkt zwar schon was entgegennehmen, aber die DDR war der Auffassung, die haben uns groß gemacht und bezahlt und wir dürfen ja jetzt nicht das große Geld dafür einstreichen.
Aha. Können Sie den norwegischen Satz noch?
Nee, gar nicht mehr. Also es war eine abgefahrene Geschichte. Ich stehe in der Telefonzelle, tue so als telefoniere, komme aus der Telefonzelle, sage meinen Spruch und das war's. Ich weiß nicht, was die Telefon sein sollte, aber es war auf dem Marktplatz in Predazzo. Da haben wir das gedreht.
Klingt nach einer lustigen Geschichte. Nach SWR 1 Leute-Gast Jens Weißflug kam im deutschen Skispringen mit Sven Hannawald einer, der auch etwa die Vierschanzentournee gewonnen hat, als erster auch mit 4 Tagessiegen. Das ist aber dann jetzt auch schon über 20 Jahre her und wir klammern uns immer so an diese alten Erfolgsleute oder früheren Erfolgsmenschen. Was ist passiert seitdem im deutschen Skisprungsport?
Passiert ist, dass durchaus ein paar deutsche Skispringer in der Gesamtwertung auf dem Podest standen, aber das reicht natürlich nicht, Zweiter und Dritter zu sein. Das ist echt ein Phänomen. Das bekomme ich mit bei den Gästen, die mich besuchen und die natürlich auch Skisprung interessiert sind. Die sagen, es war ja wieder nichts dieses Jahr, obwohl jemand zum Beispiel Olympiasieger geworden ist. Wellinger 2018, aber da hat halt nicht die Vierschanzentournee gewonnen. Und so schnell wird es dann abgecancelt, das war ja nichts dieses Jahr, außer Olympiasieg. Und ja, da sieht man, wie wichtig den deutschen Zuschauern die Vierschanzentournee ist. Es ist also noch ein prägendes Fernsehereignis und eben auch, dass man mitbekommt, dass viele Jahre ganz oben fehlen. Und das ist aber wiederum meine Philosophie. Sven Hannawald hat den Fluch gebrochen, dass 50 Jahre keiner die Tournee gewinnen konnte mit 4 Einzelsiegen. Und seitdem, glaube ich, hat Sven Hannawald einen Fluch draufgegeben, dass ein Deutscher die Tournee nicht mehr gewinnt.
Oh Gott, das wäre schlecht.
Das wäre schlecht, aber vielleicht ist er was dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und wir hoffen natürlich auch jedes Jahr auf den deutschen Gesamtsieg in der Vierschanzentournee.
Sehen Sie einen, der das Zeug dazu hat?
Also mir hat man es damals mit 19 Jahren vielleicht auch nicht zugetraut. Ich bin es dann geworden und das ist aber das typische Beispiel. Es kommt da einer daher und plötzlich gewinnt er das Ding. Also vielleicht ist es ja jetzt Philipp Reimund, der ganz gut Anstalten macht diesen Sommer und deutscher Meister geworden ist. Es braucht manchmal eine Überraschung.
Sie haben ganz am Anfang gesagt, Trainer sind Sie nicht, sondern Sie sind halt Hotelier. Sie geben aber Ihr Skisprungwissen ja durchaus weiter im Privaten an die Tochter.
Ja.
Ist die offen dafür überhaupt?
Also da merke ich auch ich weiß nicht, ob meine pädagogischen Grenzen oder meine Grenzen als Trainer. Skispringtechnik zu erlernen oder einen Fehler abzubauen, ist natürlich ein Prozess. Und da bin ich oft nicht nah genug dran oder zu sporadisch dabei, um das wirklich zu beeinflussen. Ich kann zwar Tipps geben und die Krux ist aber immer, dass der Fehler von heute auf morgen oft nicht damit belegt ist. Es braucht einfach manchmal Dinge, die außerhalb unserer Möglichkeiten liegen, das zu beeinflussen. Also zumindest durch Sprache zu beeinflussen, durch Tipps zu geben. Das braucht eben einfach manchmal Zeit. Und das sehe ich auch bei meiner Tochter. Wenn es da ein Problem gibt, einen Fehler, dann dauert es manchmal eben Wochen, bis da ein Fortschritt zu sehen ist. Das heißt nicht, dass ich da die Geduld verliere, aber ich bin dazu unregelmäßig dabei, um es wirklich zu beeinflussen.
Die Tochter ist 15?
Ist 15 Jahre jetzt. Ne? Und ich sehe das aber als, das ist Nachwuchsbereich. Sie ist in dem ersten geförderten Bereich des Deutschen Skiverbandes, was ja schon mal ein Erfolg ist und gehört da quasi so zu den 5, 6, 7, 8 Mädels, wo man vielleicht eine Perspektive sieht. Aber mit 15 Jahren ist noch nichts passiert. Da sind wir uns auch mit unserem Trainer oder mit dem Trainer einig, dass wir die nächsten 2, 3 Jahre überstehen müssen. Okay. Wenn wir die überstanden haben, dann sind wir im internationalen Bereich und dort können wir dann sagen, okay, geht was weiter oder nicht.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung noch in Schwarz-Weiß gesehen, Ihre Eltern, Ihre Mutter, glaube ich, als Sie junger Skispringer waren, die wurde gefragt, wie es denn ist, wenn der Junge da oben auf der Schanze steht, ob sie sich Sorgen macht. Jetzt ist es eine Generation weiter. Wie ist es denn, wenn Ihre Tochter ganz oben auf der Schanze steht und Sie unten? Machen Sie sich Sorgen?
Bis letztes Jahr nicht. bis letztes Jahr war die Technik, ich sag mal, so schlecht, das weiß ich auch, dass sie nie in eine gefährliche Situation gekommen wäre.
Ja.
Das ist manchmal so, plötzlich bekommt man eine Idee oder macht einen Sprung, dass man sagen könnte, man weiß, wie es geht. Auf alle Fälle wusste sie plötzlich, wie nach vorn springen geht, mhm, und hat dort eine Fluglage eingenommen, wo man dann als Vater weiß und als ehemaliger Skispringer, das ist jetzt eine Fluglage, wo es auch mal gefährlich werden kann, durch Windeinflüsse, mhm, oder wie auch immer. Ja, aber ich bin da jetzt nicht so ängstlich, dass ich sage, steig bitte wieder runter von der Schanze, sondern im Großen und Ganzen passiert eigentlich nichts. Und es gibt so viele Sprünge in der Welt, wo nichts passiert, tagtäglich. Und es bedarf dieser besonderen Situation. Und dort wollen wir ihr einfach keine Angst machen. Sie weiß das auch. Also sie hat auch schon minimal kleine Situationen in der Luft erlebt, wo sie im Lehrgang in Villach waren, wo sie gesagt hat, da bin ich bald abgespickt.
Mhm.
Also so eine Fluglage, wo sie dann abbrechen musste, aber es nimmt sie locker. Also eher dann als Spaß. Und das ist das Wichtige als Skispringer, zu wissen, du hast die Sache halbwegs im Griff.
Ist eine Frage des Könnens wahrscheinlich, ne? Eine besondere Qualität.
Absolut. Ich glaube, dass sie mittlerweile in so einem Bereich ist, dass sie sich auch dort steuern kann in der Luft und weiß, was in dieser Situation passiert.
Jens Weißflug in SWR1 Leute. Vielen Dank für Ihr Kommen und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.